Hallo, hier ist David Krause für euch. Heute ist ja Feiertag in großen Teilen Deutschlands, also auch hier bei uns bei FKM. Aber wir lassen euch natürlich nicht hängen und haben ein FKM Classic. Es geht um René Benko, den schillernden Immobilienmogul. Denn Benko wurde ja vor einigen Tagen teilweise schuldig gesprochen und zu 2 Jahren Haft verurteilt im ersten Prozess zu seiner Insolvenz als Einzelunternehmer. Damit ging eine mögliche Prozessserie los mit insgesamt 14 Verfahren zu Betrug und Untreue. Wie das System Benko funktioniert hat und wer am Ende die Zeche zahlt, das hört ihr in diesem 11KM Classic vom 23. Juni mit dem Titel Immos, Dollars, Insolvenzen, wie René Benko pleite ging. Am Montag sind wir dann mit einer neuen 11KM Folge wieder für euch am Start und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß mit der René Benko Story.
René Benko lebt lange ein Luxusleben mit Riesenvilla, Luxusjacht und Privatjet. Mit Immobiliengeschäften macht er das große Geld. Dann kracht alles zusammen. Heute sind René Benko und seine Signa-Gruppe pleite. Und zahlreiche Gläubiger, darunter der deutsche Staat, fragen sich, was aus ihrem Geld wird. Mit dem Journalisten Georg Wellmann schauen wir in dieser Folge, wie René Benko mit Immobilien und dem Galeria-Konzern zockte und wer nach dem großen Crash die Zeche zahlen muss. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Georg.
Hallo zurück.
Der österreichische Immobilienunternehmer Benko ist heute Morgen in Innsbruck festgenommen worden. Inzwischen wurde Untersuchungshaft beantragt. Dem Chef der insolventen Signa-Gruppe wird unter anderem vorgeworfen, eigenes Vermögen gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft bestehe dringender Tatverdacht bei mehreren Straftaten.
Bevor wir uns die Geschichte dieses Mannes mal genauer anschauen, um welche mehreren Straftaten geht's bei René Benko.
Also, es würde, glaube ich, jetzt sehr lange dauern, alle Strafbestände aufzuzählen, weil es gibt so ungefähr, ich würde mal sagen, mindestens ein Dutzend Dinge, die ihm vorgeworfen werden. Das fängt, ich sag mal, bei Betrug an, geht um Untreue, es geht um Geldwäsche, es geht um Korruption, Bilanzfälschung. Wobei man natürlich sagen muss, hier gilt erstmal die Unschuldsvermutung, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass Herr Benko jemand ist, der in mehreren europäischen Staaten von der Staatsanwaltschaft oder von den Staatsanwaltschaften behagt werden momentan. Es ist in Deutschland, unter anderem in Berlin und in München die Staatsanwaltschaften, in Liechtenstein die Staatsanwaltschaft, in Österreich und auch in Italien. Das heißt, daran sieht man, welche, sag ich mal, Größe quasi sein Firmennetz gehabt hat. Man sieht an diesem Firmenkomplex letztendlich die Signa-Gruppe, die europaweit agiert haben und hochkomplex ein System aufgebaut haben von 1138 Firmen, die bisher bekannt sind, wie weit verschachtelt und undurchsichtig dieses ganze System war. Das heißt also, die Staatsanwaltschaften haben Wochen gebraucht, um einigermaßen Durchblick zu bekommen, wie das überhaupt aussieht und welche Firma welche Funktion hatte. Zumal teilweise Firmen auch in kürzester Zeit mehrfach umbenannt worden sind, sodass man, wenn man Verträge hat, manchmal gar nicht weiß, welche Firma ist das jetzt überhaupt.
Dann schauen wir jetzt mal genauer hin. Wer ist René Benko, der Mann, der hinter diesem Geflecht steckt und wie hat er mit der Signa-Gruppe Geschäfte gemacht?
Herr Benko kommt aus einfachen Verhältnissen aus Innsbruck und hat es relativ schnell geschafft, innerhalb weniger Jahre zu einem der größten Immobilienmogule quasi Deutschlands und Österreichs zu werden. Er hat sein Abitur geschmissen, das heißt, er hat sein Abitur auf der Schule gar nicht zu Ende gemacht und hat dann angefangen, mit einem befreundeten Unternehmer zusammen Dachböden auszubauen. Das heißt, die Idee, die dahinter stand, war, dass es viele alte, schöne Häuser in Innsbruck gab, wo oben ein Speicher einfach nur war. Und er ist zu den Eigentümern gegangen, hat gesagt, pass mal auf, ich baue dir einen Aufzug ein auf meine Kosten und im Gegenzug bekomme ich das Dachgeschoss. Und das haben die meisten gemacht und dementsprechend konnte man oben, wenn man das Dachgeschoss besaß, es eben ausbauen und teuer, luxussaniert vermieten oder verkaufen. Und das war erstmal eine erfolgreiche Geschichte für Herrn Benko. Er ist dann nach Wien gegangen hat aber relativ schnell feststellen müssen, dass natürlich ein ganzes Haus viel interessanter ist als nur eine Etage oben unterm Dach. Und hat dann eben nach Investoren gesucht, die ihm Geld geliehen haben. Sein Auftritt war immer, ich sag mal, eher großspurig. Das heißt, jemand, der im frühesten Alter schon mit 20 Jahren sich einen Ferrari geliehen hat und dann vorgefahren ist zu Geschäftsterminen, um eben deutlich zu machen, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist. Also René Benko hat hauptsächlich sein Geld erstmal mit Immobilien verdient. Und er hat relativ schnell verstanden, dass man den Wert einer Immobilie heben kann. Das heißt, eine Immobilie, die irgendwo steht, kann man im Wert heben dadurch, dass man zum Beispiel anfangen könnte zu überlegen, kann man die ausbauen? Kann man da oben was draufsetzen? Das ist alles, sage ich mal, in dem Bereich, was normale Projektentwickler auch machen würden. Was Herr Benko allerdings gemacht hat, also seine Signor-Gruppe, ist halt relativ kreativ, ehrlich gesagt, mit Immobilien umzugehen. Zum Beispiel hier in Köln gibt es auf der Hohe Straße das Stammhaus von Kaufhof. Das ist also ein historisches Gebäude, das größte Kaufhof-Warenhaus in Deutschland. Und er hat das 2019 gekauft. Und in dem Jahr 2019 war der Buchwert dieses Gebäudes rund 150 Millionen Euro. Jetzt kauft der Benko bzw. die Signor-Gruppe das Gebäude. Und innerhalb eines Jahres wird der Buchwert von 150 Millionen auf 521 Millionen aufgewertet. Da fragt man sich ja, wie geht das denn? Was ist denn da passiert? Also ist da irgendwas mit goldenen Klinken angebracht worden? Oder man weiß es ja nicht. Jetzt haben wir uns das mal genau angeguckt. Was ist denn da aufgewertet worden? Wenn man sich das anguckt, stellt man fest, dass das kreativ war. Das heißt, die Überlegung war, das denkmalgeschützte Haus durch Etagen zu erhöhen. Schwierig, weil Denkmalschutz sagt, darf man eigentlich nicht. Selbst wenn das hinbekommen hätte, hätte das nicht eine Wertsteigerung von über 300 Millionen ausgemacht. Was er dann gemacht hat, neben dem Galeria-Haus gab es eine Parkgarage und die auf diesem Gelände wollte er ein Hochhaus errichten. Und rechnet natürlich, wenn es ein schönes Hochhaus ist, das ist einiges wert. Das ist von der Überlegung nett, aber das Problem ist halt, dieses Warenhaus steht sehr nah am Dom, das ist Weltkulturerbe und da darf man keine Hochhäuser bauen. Das heißt also, man hätte direkt erkennen müssen, das ist auf dem Papier schön gerechnet, aber tatsächlich lässt sich dieses Projekt so nie realisieren. Und die Preise, die dann aufgerufen werden, also die Buchwerte, sind natürlich dann, wenn man so will, fiktive.
Was steckt dahinter? Was bringen Benko und seiner Signa-Gruppe diese fiktiven Werte?
Benkos Signa-Gruppe hat darauf geachtet, dass sie die Buchwerte möglichst, also die Immobilien aufwerte. Das heißt also extrem versucht, den Wert einer Immobilie zu steigern, weil wenn ich den steigere, kann ich höhere Mieten verlangen und kann auch Kredit quasi auf dieser Immobilie neu aufnehmen.
Wenn Benko es schafft, die Mieten in einem befristeten Mietvertrag für die nächsten 5 bis 10 Jahre zu verdoppeln, ja, dann erhöht sich damit automatisch der Wert seiner Immobilie und zwar sofort, nicht erst in 5 oder 10 Jahren, sondern sofort.
Wir haben mit Leonhard Dobusch darüber gesprochen, der ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Innsbruck, der uns gesagt hat, dass das also bis quasi an der Kante des Schmerzerträglichen gemacht worden ist bei der Signa-Gruppe.
Diese Strategie, ja, hier Mieten wirklich raufzuchessen, ja, das war auch eine Strategie, um den Wert seiner Bestandsimmobilien zu steigern und dann kann ich auf diese dann höher bewertete Immobilie einen neuen Kredit aufnehmen, der höher ist als der alte.
Der Vorwurf lautet also, René Benko und die Signa-Gruppe kaufen Immobilien und werten die dann künstlich auf. Dann nehmen sie einen neuen Kredit auf, zu guten Konditionen, dank der Sicherheit der höher bewerteten Immobilie. Mit dem Geld können sie dann die neuen Immobilien kaufen. Und das Ganze hat sich offenbar immer wiederholt. Was sagen die Signa-Gruppe und René Benko denn selbst zu diesen Vorwürfen?
Die Firma Signa gibt es ja in der Form eigentlich nicht mehr. Also sie befindet sich in der Abwicklung mehr oder weniger. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Insolvenzverwaltern, die sich mittlerweile um diesen Signa-Komplex kümmern, der, wie gesagt, ja aus 1138 Firmen besteht, was also einige Leute beschäftigen wird. Und im Endeffekt hat Herr Benko sich öffentlich bisher noch nicht geäußert. Was man hört über seine Anwälte ist halt, dass er sämtliche Vorwürfe bestreitet.
Trotzdem, du hast ja schon gesagt, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung für René Benko. Wer sind denn die Personen oder Institutionen, die René Benko und Signa immer wieder Kredite gewährt und damit dieses mutmaßliche Geschäftsmodell am Leben gehalten haben?
Also Herr Benko ist jemand gewesen, der aus einfachen Verhältnissen kam. Das heißt, von Hause aus hat er kein Geld. Er hat relativ früh angefangen, eben Investoren zu suchen und hatte kann man so sagen, die Crème de la Crème quasi mittlerweile im europäischen Raum als Investoren um sich herum geschart. Das sind sehr berühmte Namen dabei, Klaus-Michael Kühn zum Beispiel, Logistikunternehmen aus Hamburg, oder Thorsten Töller von Fressnapf, oder die Peugeot-Familie hatte Geld reingesteckt, die französische Autohersteller. Das heißt, eine Vielzahl von Leuten haben dort Geld reingesteckt.
Okay, aber das heißt, diese Kreise, in denen er sich bewegt hat, ja, diese Menschen, unglaublich reiche Menschen, große Unternehmer, wie hat er das eigentlich geschafft, quasi als jemand, der da nicht reingeboren ist, in diese Kreise zu kommen, diese Kontakte und auch deren Geld zu kriegen?
Kontakte hat Herr Benko vor allen Dingen und die Signer-Gruppe vor allen Dingen dadurch bekommen, dass sie halt eine gute Lobbyarbeit betrieben haben. Sie haben Berater gehabt, namenhafte Berater. Jetzt, ich sag mal, zwei ehemalige österreichische Bundeskanzler.
So einen zeigten auch österreichische Bundeskanzler gerne her. Sebastian Kurz zum Beispiel, der andere Wunderwutzi, damals, als Österreich noch Wladimir Putin hofierte, beim Staatsbesuch in Wien.
Bene Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer. Ihr habt euch wahrscheinlich schon.
Ehemaliger deutscher Außenminister, Bürgermeister. Also eine Vielzahl von Leuten, die gegen Geld letztendlich Kontakte hergestellt haben. Und solange natürlich die Renditen hergestellt werden konnten, waren die Investoren zufrieden und haben auch überhaupt nicht nachgefragt. Das heißt also, heute gibt es viele Investoren, die sich beschweren und sagen, sie fühlen sich also hintergangen, man hätte das gar nicht gewusst, was da alles gelaufen ist und so weiter.
Gab es wirklich keinerlei Hinweise dafür, dass die Signa-Geschäfte mutmaßlich auf wackeligen Beinen stehen könnten?
Wenn man sich zwei Dinge nur anguckt, da wäre ich als Investor von vornherein äußerst skeptisch gewesen. Nämlich die eine Tatsache, dass Herr Benko bereits in Wien wegen Korruption verurteilt worden ist. Und das zweite ist halt, die Signa Holding hatte nie eine Bilanz vorgelegt. Das heißt, wir haben einen riesengroßen Konzern, der keine Bilanzen vorgelegt hat.
Dass man so Bilanzen gar nicht vorlegt, ist das in dem Fall dann überhaupt legal?
Nein, jedes Unternehmen ist verpflichtet, Bilanzen zwar in einem gewissen zeitlichen Rahmen auch vorzulegen. Das heißt, ich kann nicht eine Bilanz 3 oder 4 Jahre später irgendwann mal einreichen, sondern ich muss eigentlich normalerweise innerhalb des folgenden Jahres die Jahresbilanz des letzten Jahres vorlegen. Und das heißt, ich bin dazu rechtlich verpflichtet und das Gericht kann mich quasi auch mit einer Zahlung dazu verpflichten, dem nachzukommen. Nur bei Herrn Benko war es halt so, dass letztendlich diese Sachen aus der Portokasse gezahlt worden sind, weil es ein paar tausend Euro waren und dann hat sich die Sache erledigt.
Aber ist da nicht jemand misstrauisch geworden? Gehört das nicht eigentlich zum Prozedere? Wenn ich mir überlege, ich würde sehr große Summen Geld investieren in eine Firma, dann will ich doch wissen, wie es der geht, oder nicht? Dann will ich doch eigentlich Bilanzen sehen.
Davon würde man ausgehen, aber offensichtlich gibt es viele Leute, die da eben, sage ich mal, geringeren Wert drauf legen, weil es wird empfohlen, wenn ein reicher Milliardär dort Geld anlegt und sagt, das ist seriös, ich habe da im letzten Jahr 100 Millionen an Dividenden bekommen, dann denkt man ja, gut, das wird dann schon so funktionieren. Wir haben innerhalb unserer Recherchen Gespräche geführt mit verschiedenen Investoren. Nur einer hat uns gesagt, dass er tatsächlich, nachdem er sich dort quasi eingekauft hat, also sich beteiligt hat an einer Firma, von seinem Steuerberater darauf hingewiesen worden ist, dass das wohl alles nicht seriös sein kann, weil das Geld, was er dort eingezahlt hat, in sehr kurzer Zeit dann als Dividende ausgeschüttet worden ist. Und Herr Benko benutzte halt eben die Einlagen, also das frische Geld, was Investoren reingegeben haben, um eben auch die alten Investoren an Gewinnen zu beteiligen. Und das ist natürlich ein Schneeballsystem, was hätte auffallen müssen. Aber im Großen und Ganzen haben viele andere Investoren offensichtlich Herrn Benko einfach geglaubt. Es ist ja so, dass eben nicht nur extrem reiche Leute dort Geld gegeben haben, sondern natürlich mit diesem Erfolg, der offensichtlich da mit diesem großen Namen verbunden ist, gab es natürlich auch eine Vielzahl von, ich sag mal, kommunalen Instituten, also Sparkassen etwa, Versicherungen, Ärzteversicherungen oder Versorgungswerke und solche, die da ebenfalls Geld investiert haben. Und das ist natürlich Geld des Steuerzahlers. Das heißt also, wenn Herr Kühn Geld verliert, er hatte 500 Millionen dort investiert, dann ist das sicherlich für ihn sehr ärgerlich. Aber ich sag mal, als Steuerzahler kann ich sagen, gut, er hat halt hoch gepokert und verloren. Sein Pech. Aber wenn natürlich meine kommunale Sparkasse das Geld dort verzockt, dann geht das auf meine Kosten. Das heißt also, da ist der Steuerzahler auch von betroffen.
Der Zusammenbruch von Benkos Signa Holding, zu der auch der deutsche Warenhauskonzern Galeria gehörte, war die größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.
Die Insolvenz des gigantischen Mutterkonzerns stellt die Zukunft etlicher Projekte in Frage, die des halbfertigen Elbtowers in Hamburg, genauso wie die mehrerer Luxushotels, Shoppingcenter oder sogar Zeitungen in Metropolen quer durch Europa. Und nicht zuletzt erneut die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof.
Das war Benko ja auch, Chef von Europas zweitgrößtem Kaufhauskonzern, der Karstadt-Kaufhof-Gruppe, heute nur noch Galeria. Wie kam es dazu?
Ich habe vor über 10 Jahren angefangen, mich mit Herrn Benko auseinanderzusetzen. Und wir sind damals, ich habe mit einem Kollegen das zusammen gemacht, sind wir öfter zusammengekommen und haben überlegt, was passiert da eigentlich? Also Herr Benko hat angefangen 2010, 2011 zu versuchen, Karstadt und Kaufhof zu kaufen. Was dahinter steckte, war, er wollte das fusionieren, was ihm dann später gelungen ist, und einen Warenhauskonzern daraus zu machen. Es hat erst nur mit Karstadt geklappt, das heißt, er hat Karstadt Immobilien erstmal gekauft. Soweit, so gut, das kann man ja machen. Dann hat er aber auch das operative Geschäft übernommen. Das heißt, neben den Immobilien das Warenhaus auch betrieben.
Nun also doch. Er wird der neue Eigentümer von Karstadt. Benko war im Immobiliengeschäft bislang extrem erfolgreich. Erfahrung im Einzelhandel hat er aber kaum. Was er mit Karstadt vorhat, ist noch offen.
Uns ist damals aufgefallen, dass plötzlich, und zwar sehr, sehr schnell, nachdem die Immobilien gekauft worden sind, die Mieten extrem erhöht worden sind. Und der Karstadt-Konzern war damals schon wirtschaftlich angeschlagen. Das heißt, ihm ging es nicht besonders gut. Und da fragte man sich natürlich, was ist das für ein Geschäftskonzept? Warum kauft jemand ein Warenhaus und erhöht die Mieten? Weil theoretisch gesehen, er muss ja die eigenen Mieten bezahlen.
Also das heißt, kann man da schon sagen, das sind marktunübliche Preise, extrem hohe Mieten, die er da aufgerufen hat?
Absolut. Also die Mieten, die waren überzogen, das heißt, die waren nicht marktüblich. Und es führte halt eben auch dazu, dass die Geschäfte halt in Schwierigkeiten kamen. Und dass die Mitarbeiter am stärksten darunter gelitten haben.
Vermutlich werden die 17.000 Karstadt-Mitarbeiter aber erneut einen Beitrag zur Sanierung leisten müssen. Die Verantwortlichen haben bereits einen harten Sparkurs angekündigt.
Seit Jahrzehnten ist es eigentlich so, dass vor allem bei Karstadt, später auch bei Kaufhof, Mitarbeiter auf einen Teil ihres Lohnes verzichtet haben, ihres Urlaubsgeldes verzichtet haben, Weihnachtsgeld verzichtet haben, um eben einen Sanierungsbeitrag zu leisten. Das ist über 1 Milliarde Euro da zusammengekommen.
Also um quasi ihren Arbeitgeber zu retten?
Ja, ihren Arbeitgeber zu retten und damit ihren eigenen Arbeitsplatz natürlich. Ja, nach jeder Insolvenz ist Herr Benko quasi vom Insolvenzgericht aufgefordert worden. So, wir haben einen Insolvenzplan, Sie müssen, weiß nicht, 200, 300 Millionen müssen Sie investieren. Das ist nie geschehen. Das heißt also, diese Gelder, die dort versprochen worden sind, sind tatsächlich nicht geleistet. Worden.
Der Geldverzicht der Mitarbeitenden hat sich also für sie nicht ausgezahlt. Und auch der deutsche Staat hat ja hunderte Millionen in die Hand genommen, um Galeria zu unterstützen.
Eine erste Insolvenz übersteht der Konzern nach erfolgreichen Verhandlungen mit Gläubigern und dank der Aussicht auf staatliche Hilfen. Der Bund gewährt, noch zu Zeiten der Großen Koalition, einen ersten Hilfskredit in Höhe von 460 Millionen Euro. Später, in Zeiten der Ampelkoalition, steigt das Engagement des Bundes auf 680 Millionen.
Herr Benko ist hingegangen, hat 21 Warenhäuser verkauft an amerikanische Investoren und hat 450 Millionen Euro kassiert dafür. Wenig später geht er hin zum Staat und sagt, so, dem Konzern geht schlecht, ich brauche Staatshilfe. In verschiedenen Tranchen ist dann Galeria 680 Millionen Euro an Staatshilfen gegeben worden, obwohl man zu dem damaligen Zeitpunkt hätte überhaupt keine Staatshilfen geben dürfen. Herr Benko hat vorher 450 Millionen erlöst, hat Warenhäuser verkauft. Ein paar Wochen später geht er hin zum Staat und sagt, ich brauche jetzt Geld. Das Geld, was dort als Staatshilfen gegeben worden sind, dermaßen schlecht oder gar nicht besichert worden, dass ein Großteil dieser Gelder mittlerweile weg ist, abgeschrieben, in Rauch aufgelöst.
Hätte der Staat da genauer hinschauen müssen?
Ja, absolut. Also er hätte in verschiedenen Möglichkeiten hinschauen müssen. Er hätte hinschauen müssen, gibt es überhaupt eine Perspektive für das Unternehmen? Das heißt, wie ist die Schieflage von Galeria zu beurteilen? Seit wann gibt es die? Welche Möglichkeiten gibt es, dass der Investor, das also die Signa-Gruppe und Herr Benko eben selber Geld beitragen, damit das Unternehmen über Corona kommt? die Gelder, die dann gezahlt worden sind, die hätte man nicht zahlen dürfen?
Ja, das ist im Endeffekt genau das, was einen fassungslos macht, dass die Staatshilfe nicht verwendet worden ist, quasi zur Rettung des operativen Geschäftes, sondern zum Teil weitergereicht worden ist in Form von Mieten an Herrn Benko.
Wir haben uns mit Gerrit Heinemann unterhalten, ist ein Handelsexperte an der Hochschule Niederrhein, und der hat uns schon relativ schnell klar gemacht, dass kein Unternehmen in Deutschland, eigentlich kein Handelsunternehmen, so schnell so viel Geld vom Staat bekommen hat wie damals Galeria.
Und da fragt man sich nur, wie ist so etwas in diesem unserem Lande möglich?
Also der Staat hätte eigentlich genauer hinsehen müssen. Was sagt die frühere Bundesregierung dazu?
Zuständig für diese Corona-Hilfen waren vor allen Dingen zwei Ministerien zur damaligen Zeit, nämlich das Wirtschafts- und das Finanzministerium. Wir haben sowohl beim Finanz- wie auch beim Wirtschaftsministerium nachgefragt. Und damals war im Finanzministerium als Minister der später Bundeskanzler Olaf Scholz zuständig und im Wirtschaftsministerium Herr Altmaier und später dann Herr Habeck. Und wir haben also von den Ministerien immer nur Antworten bekommen, dass man dazu nichts sagen könnte, weil es eben interner betrifft.
Und was René Benko dazu sagt, wissen wir nicht. Er äußert sich bislang nicht öffentlich zu solchen Details und Vorwürfen im Zusammenhang mit der Signa-Pleite. Signa ist seit November 2023 insolvent. René Benko ist privatinsolvent und sitzt im Gefängnis. Was ist jetzt mit dem ganzen Geld passiert? Wo ist das?
Das Geld ist nie weg, sondern es ist immer in den Taschen anderer Leute, bekanntlicherweise.
Hier in seiner Innsbrucker Villa wird René Benko am Morgen festgenommen und anschließend verhört. Es geht um Betrug und Verdunklungsgefahr und um eine private Stiftung, die offiziell den Familienangehörigen von Benko untersteht. Faktisch aber soll der Beschuldigte selbst die Stiftung lenken und Zugriff darauf haben.
Das heißt, Herr Benko hat bereits vor Jahren angefangen, private Familienstiftungen zu gründen, in Österreich zwei unter anderem und in Liechtenstein. Und diese privaten Stiftungen besitzen einen großen Vorteil. Derjenige, der stiftet, ist nicht unbedingt der wirtschaftlich Berechtigte. Das heißt, ich kann da Geld reingeben, habe aber in den Statuten drin stehen, dass dieses Geld eben nicht zu meiner Verfügung steht, sondern zur Verfügung meiner Mutter, meiner Kinder, meiner Ehefrau. Das heißt, im Endeffekt ist es so, das sind Stiftungen, die er mitgegründet hat, wo auch sicherlich sein Geld drin gelandet ist, aber derjenige, der da sich dann bedienen kann, also monetär, ist nicht Herr Benko, sondern es sind die Familienangehörigen.
Okay, und das heißt, man kommt an dieses Geld nicht dran?
Man kommt an dieses Geld extrem schlecht dran. Also wir hatten mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit darüber gesprochen.
Diese Stiftung in Liechtenstein, die schaffen für die Gerichte eine schwer zu überwindende gesellschaftsrechtliche Schranke, die es für die Anwälte, für die Gläubiger sehr, sehr schwer macht, an das Geld zu kommen, was hinter diesen Stiftungen verborgen ist. Also genau dafür sind diese Stiftungen gemacht und gedacht, eben um die Vermögenswerte auch vor dem Zugriff von Gläubigern und den Banken zu schützen.
Wenn, und das ist jetzt die Hoffnung der Staatsanwaltschaften auch, es Dokumente gibt, die belegen und Aussagen gibt, die belegen, dass natürlich letztendlich Herr Benko innerhalb dieser Stiftung das Sagen hatte. Das heißt, wenn er seine Mutter anweist und sagt, ich hätte jetzt gern mal 50 Millionen, schiebt die mir mal rüber, dann hat er natürlich das Sagen. Dann ist natürlich Herr Benko derjenige, der wirtschaftlich entscheidet. Und das ist halt immer dann die Frage, gibt es einen ausreichenden Hinweis, dass es tatsächlich so war, dass er letztendlich der, sag ich mal, jenige war, der bestimmt hat, was in diesen Stiftungen passiert oder nicht. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, dann ist es sicher eine schwierige Situation für Herrn Benko, da sein Geld noch zu behalten, weil das dürfte dann sicherlich dem Zugriff der Gläubiger offenstehen. Also es gab zum Beispiel im Jahr 2020 eine Dividende von 200 Millionen, die ausbezahlt worden ist. Und Herr Benko hat etwa die Hälfte dieses Geldes bekommen und das eben über Stiftungen. Das heißt, wir sehen halt, dass ein Teil dieser Gelder, die bei der Signa-Gruppe gemacht worden sind, dann in diese Stiftungen landen.
Dieses System mit den Privatstiftungen, die dann von engen Familienangehörigen verwaltet werden. Wenn sich in den Ermittlungen jetzt rausstellt, dieses Vermögen ist vor den Insolvenzverwaltern geschützt. Welche Folgen hat das? Glaubst du, das Modell könnte Schule machen?
Absolut. Also ich habe jetzt verschiedene Anzeigen von großen Kanzleien gesehen, die genau damit werben. Das Asset Protection heißt das so schön neudeutsch. Das heißt also, das Vermögen dem Zugriff Fremder zu entziehen. Das heißt, mittlerweile ist das natürlich ein Thema, weil es in der Öffentlichkeit ist, auch für Anwälte und Steuerberater, die natürlich überlegen, was kann man da machen, damit das schön wasserfest ist und dass man sein Vermögen beiseite schafft.
Georg, du hast jahrelang intensiv recherchiert zum Fall René Benko. Was würdest du nach deiner Recherche sagen? Was müsste sich ändern?
Also ableiten lässt sich aus diesem Fall, dass der Staat sicherlich deutlich besser kontrollieren muss, was in der freien Wirtschaft teilweise passiert. Der hat natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, aber ich sag mal, wenn ein Unternehmen über Jahre hinweg keine Bilanzen vorlegt, dann muss ich als Staat eben anders vorgehen. Das heißt, man sieht halt auch an den Corona-Hilfen, wie leichtfertig dort Geld gegeben wird. Man sieht halt auch, das war ja auch teilweise in der Öffentlichkeit bekannt, völlig überteuerte Mieten bezahlt werden. Das ist natürlich eine Sache, wo der Staat nicht sagen kann, ich überprüfe jetzt Mieten, aber wo man zumindest, sage ich mal, sich anguckt, sind denn diese Kredite überhaupt werthaltig, die dort gegeben werden? Ist es überhaupt notwendig, diese Staatshilfen zu geben? Und vor allen Dingen, okay, wie sehen die Unternehmen aus? Das heißt, bevor ich irgendeinem Unternehmen Geld gebe, muss ich mir natürlich auch vorher angucken, was ist das über ein Unternehmen, wie machen die ihr Geld oder eben nicht, weil der Staat ist eben auch verpflichtet, seine Bürger zu schützen vor solchen Machenschaften. Und letztendlich ist es halt auch so, dass ein Staat gegebenenfalls auch mehr Geld in die Hand nehmen muss, um Finanzämter und Staatsanwaltschaften auszustatten, damit die eben auch, sag ich mal, autark sind. Weil oft ist das Problem, dass natürlich, wenn man sich ein Konstrukt von über 1000 Firmen zum Beispiel anguckt, brauche ich Kapazitäten. Da muss ich halt Leute haben, die eben sich damit auskennen und eben auch Zeit haben, sich das anzugucken.
Ja, und am Ende, wer zahlt die Zeche für diese große Benko-Pleite?
Erstmal natürlich die Mitarbeiter von Karstadt und Kaufhof, die über Jahre 1 Milliarde Euro letztendlich da investiert haben, weil sie eben auf Lohn und Gehalt verzichtet haben. Es ist der Steuerzahler, der über 1 Milliarde Euro letztendlich an Corona-Hilfen und an Insolvenzgeld da rein gebuttert hat. Es sind die Handwerker, es sind die Lieferanten, es sind natürlich die Investoren auch, es sind kommunale Banken, es sind Versicherer. Also eine Vielzahl von Menschen sind hier geschädigt worden. Und das ist natürlich eben, was mich als Journalisten interessiert. Das heißt also, wenn sich reiche Leute gegenseitig beim Tisch ziehen, ist das für mich nicht so ein interessantes Thema. Interessant wird es wirklich dann, wenn ich sehe, dass extrem reiche Leute ihr Vermögen letztendlich auf Kosten des Steuerzahlers machen.
Georg, vielen Dank dir.
Ich habe zu danken.
Georg Wellmann beschäftigt sich seit langem mit der Geschäftswelt von René Benko. Daraus ist unter anderem ein ARD-Radio-Feature entstanden, produziert vom SWR. Die Ruinen des René Benko verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann, Timo Lindemann, Ruth-Maria Ostermann, Christine Dreier und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kochmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp, Obsessed, Döner Papers. Ihr habt ihn bestimmt schon mal in der Hand gehabt, den Dönermann mit Kochmütze, Schnurrbart und riesigem Dönerspieß. Mehr als 1 Milliarde Döner werden jedes Jahr in Deutschland verkauft und von fast jeder Dönertüte lächelt dieser Dönermann uns entgegen. Aber es gibt ein Geheimnis. Niemand weiß, wer ihn gezeichnet hat. Wer steckt hinter dem Döner-Logo? Das will Eileen Doan unbedingt rausfinden. In 6 Folgen fragt sie sich durch ganz Dönerland, taucht ab in Rabbit Holes und lernt viel über den Struggle der Gastarbeiter. Und am Ende, so viel kann ich ja spoilern, findet sie als erste Journalistin überhaupt raus, wer das Döner-Logo gezeichnet hat. Alle Folgen von Obsessed Döner Papers findet ihr in der ARD Audiothek und den Link dazu nochmal in den Shownotes.